Eldoradio Podcast. Schrebergarten. Schrebergast heute.
In der zweiten Stunde ist Jochen Mais von GeoMobile hier in Dortmund zu Gast. Jochen, schön, dass du Zeit hattest zu dieser späten Stunde an so einem tollen Samstagabend, wo Dortmund gewonnen hat, vorbeizukommen. Bist du Fußballfan?
Nein. Also ich nehme es gerne mit und auch die Erfahrungen und die Erlebnisse, gerade hier in Dortmund bei der letzten Meisterschaft. Unser Sohn hat sich tierisch gefreut, hat dann auf der B1 auch mitgefeiert, aber ich selbst bin jetzt kein Fußballfan, dass ich sagen würde, jetzt genau für die Mannschaft. Ich freue mich natürlich, wenn Dortmund
gewinnt. Aber das nimmt er noch ein bisschen mit, oder nicht? Ich bin jetzt auch nicht der Fußballfan oder überhaupt nicht sportbegeistert, eher so Richtung Musik, aber wenn dann sowas passiert, so ein Ereignis in der Stadt, dann das nimmt er noch mit, oder? Da kann man noch nicht einfach so, ich meine Norbert zum Beispiel, der nimmt das gar nicht mit. Der interessiert sich auch weiterhin nicht für Fußball. Wir wollen über GeoMobile sprechen. Ihr seid hier im Technopark, ein junges Unternehmen, kann man das so sagen? Seid ihr seit ein paar Jahren am Markt?
Genau, wir sind ein ganz junges Unternehmen, sind 2007 mit einer Idee gestartet und seitdem versuchen wir eigentlich kontinuierlich an der Idee der räumlichen Assistenz durch mobile Systeme weiterzuentwickeln, das Ganze weiter voranzubringen, auch in unterschiedliche Anwendungsdomäne.
Mobile also, Systeme, was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, heutzutage ist es eigentlich gar nicht mehr so notwendig, das zu erklären, was wir machen, weil viele kennen ja iPhones und Android-Geräte. Und von daher sind Smartphones überall gang und gäbe und viele kennen Apps. Wir entwickeln mobile Apps für verschiedene Szenarien, wie zum Beispiel hier in Dortmund das Juicy Beats, was immer alljährlich veranstaltet wird. Oder auch für das Dortmunder U haben wir eine App entwickelt, die ein wenig das U mit seinen entsprechenden Ausstellungsexponaten visualisiert und veranschaulicht.
Jetzt heißt eure Firma GeoMobile. Das hat also irgendwas mit Geodaten zu tun. Habe ich dann auch mich schlau gemacht auf eurer Webseite mal so ein bisschen nachgelesen. Das heißt also, die Apps, die ihr entwickelt, die sind auch tatsächlich immer an diese Geodaten gebunden? Oder ist das jetzt nicht unbedingt nötig, dass also jedes der entwickelten Apps auch tatsächlich was damit zu tun hat?
Ja, jetzt muss ich, glaube ich, ein bisschen aus dem geschichtlichen Hintergrund ausholen. Der Großteil der Mitarbeiter war vorher bei dem Fraunhofer Forschungsinstitut, Institut für Software und Systemtechnik hier in Dortmund beschäftigt und hatten sich dort im Bereich mobile Begleiter mit der Thematik auseinandergesetzt, wie kann man Systeme auf PDAs unterbringen und damit dann zum Beispiel Museumsbegleiter oder Tourismusbegleiter für Städte, für Radrouten entwickeln. Da gab es dann verschiedene Forschungsprojekte, zum Beispiel das ERIC-Projekt mit Bocholt, wo es darum ging, auch Fahrradtouren im Ländle dann erlebbar zu machen, gerade in Kooperation mit den Niederlanden. Das war ein sehr spannendes Projekt, allerdings waren die Geräte damals noch nicht so ausgereift.
Also alles das, was man eigentlich in den Anfängen kannte, Autonavigation vom Prinzip funktioniert so ähnlich. Ne? Also für jemanden, der überhaupt keine Ahnung hat, so ein Smartphone-Hasser ist und vielleicht noch mit seinem alten einfach nur Telefon durch die Gegend läuft, der weiß ja gar nicht vielleicht, was Android ist oder sowas, der hat ja gar keine Ahnung. Es hören auch vielleicht einige Leute zu, gerade weil wir in der letzten Stunde einen Bergmann zu Gast hatten, der schon 76 war, sich auch mit Computern, Internet und so natürlich noch beschäftigt, aber es gibt ja viele Leute, die wissen gar nicht, was das ist. Also so, ihr macht solche Sachen so ähnlich wie zum Beispiel Navigation im Auto für Telefone unterwegs.
Ja, das kann man schon mal gut adaptieren, damit sind wir angefangen. Und dann kam ja sozusagen der Boom-Faktor Nummer 1 in diesem ganzen Markt, der das Ganze vorangetrieben hat, das iPhone.
Ja, ohne das iPhone mit dem Touchscreen letztendlich, ne, die haben die eigentliche Idee umgesetzt, wird es wahrscheinlich so viele von diesen Anwendungen gar nicht geben, ne, weil es schwer wäre, die in so ein altes Telefon reinzukriegen, wenn man jetzt nicht so irgendwie eine offene Softwareplattform hätte.
Jetzt muss man halt mal schauen, mit dem iPhone kam ein komplett neues Bedienkonzept auf den Markt. Vorher waren es immer irgendwie tastaturbasiert und mit dem PDA fing es an, dass man die Personal Assistance, also die personale Assistenz, wie leichte E-Mails schreiben, Notizen, Terminkalender und so weiter verwalten, das ging ohne Probleme auf dem PDA und durch diese Verschmelzung von Telefonie und dieser persönlichen Assistenz auf einem Gerät mit der intuitiven Bedienung einfach nur mit dem Finger drauf zu tippen auf das Display und zu sagen, ich hätte gern dieses, ich hätte gern jenes, das hat eigentlich die Revolution ausgelöst, mit einer stabilen Software zu sagen, okay, jetzt kann man das Ganze auch anwenden mit der ganzen Technologisierung, also sprich die ganze Power, die jetzt auch da drin steckt, ist ein kleiner Computer, kann man heutzutage sagen.
Ja klar, ist kein Telefon mehr, ne?
Deswegen.
Im 2007, sagtest du, habt ihr angefangen, das heißt also vom Prinzip, als der Startschuss in Amerika gegeben wurde, die ersten PDAs dann zum iPhone wurden, wann kam das iPhone raus? 2000?
Ja, das kam 2007 raus.
2007 auch raus, ne?
Ich meine mir auch 2007. Ja. Und damit einher haben wir dann auch sozusagen das Ganze vorangetrieben und gesagt, okay, jetzt gründen wir das Ganze aus und haben dann im Dortmund, also hier im Exist-Programm teilgenommen und damit dann bei dem Pink, weil es ist Präinkubator-System, eine Förderung bekommen. Mhm. Das heißt also, unsere drei Gründungsmitglieder, die haben dann über ein Jahr sozusagen darüber ein Gehalt bezogen, ja. Waren dann noch bei der Universität mit untergebracht, sprich die Uni war auch sehr stark involviert, das muss man auch sagen, das macht sie sehr gut mit dem Programm und stellt dann sozusagen die Infrastruktur bereit. Mentoring-Programm, also Schulungen.
Räume zum Beispiel auch eventuell hier genau. Auf dem Campus oder genau. Im Technologiepark dann.
Genau, und dann kriegt man damit schon die Förderung und damit kann man dann schon mal ein Jahr seine Idee verfeinern, ausarbeiten und zusehen, dass man so die ersten Kunden vielleicht gewinnen kann. Weil meistens ist es ja so, von der Idee bis zum endgültigen Produkt oder bis zur endgültigen Dienstleistung, die man dann anbieten kann, dauert es noch ein bisschen. Man muss sich noch ein bisschen feilschen, man muss noch einen ersten Kunden haben, mit dem man irgendwas dann ja verfeinern kann, wo man auch selber dran lernt und wächst. Weil gerade in diesen wissenschaftlichen Umfeldern ist es ja so, dass man halt sehr fokussiert auf ein Thema ist. Aber die ganzen anderen Sachen wie Businessplan schreiben, was mache ich überhaupt im Marketing, wie kriege ich Vertrieb rein, kriege ich überhaupt noch neue Mitarbeiter, wie mache ich Personalmanagement, die ganzen Fragen sind natürlich im wissenschaftlichen Umfeld gar nicht beleuchtet.
Das Ganze natürlich auch ziemlich schnell, weil das ist ja vom Prinzip explodiert. Das heißt, ihr müsstet ja in kürzer Zeit, du sagst, ihr habt mit 3 Leuten angefangen als Gründungsstartgruppe, dann auch dementsprechend auch ein paar Experten dazuziehen vielleicht, die dann sich mit diesen ganzen Systemen, die auf dem Markt sind, auch auskennen, dementsprechend dann auch das richtig programmieren können, denke ich, schwer, ne?
Ja, das mit dem Programmieren, wir waren selber 2 Programmierer mit dabei und einer aus der Kommunikationsbranche. Also da haben wir dann ganz gut schon mal die Programmierbasis fertig gehabt. Nur das ganze Business drumherum zu schauen, Vertrieb, Marketing,
Absatz. Muss sich jemand anders mit beschäftigen, einer, der vielleicht dann von der Programmiererei keine Ahnung hat, aber dementsprechend die ganzen Laden leitet, ne?
Genau, und oder man wechselt aus der Programmierung heraus und leitet dann den ganzen Laden. Also so kann man es natürlich auch machen.
So geht's auch. Wie viele Leute seid ihr mittlerweile?
Wir sind jetzt 15 Leute und über die Jahre kamen verschiedene Projekte hinzu, die sich halt entwickelt haben aus dem touristischen Umfeld oder aus Museenbegleiter und heute machen wir natürlich ein ganz, ganz breites Spektrum. Und sind auch froh, dass wir auch durch Forschungsprojekte einen guten Stamm haben, wo wir sagen können, okay, wir bedienen da die Forschung, sind also auch sehr interessiert an neuen Ideen, neuen Konzepten, die wir umsetzen. Und da freuen wir uns halt drauf, dass wir diese Forschungsprojekte überhaupt machen können und nutzen dann natürlich auch das Know-how aus dem Forschungsprojekt, um dann die Dienstleistungen und die Produkte, die wir machen, zu verfeinern. Aber durch Kunden, durch Gespräche, zum Beispiel auch hier in Dortmund mit dem Dortmunder U oder mit der DASA, dass wir da neue Ideen gewinnen und schauen, wie wir das in Forschungsprojekte ummünzen können.
Diese ganzen Sachen, die geodatenabhängig sind, funktionieren ja nur, weil es da ein amerikanisches militärisches System im Himmel gibt, was diese GPS-Daten zur Verfügung stellt. Ist da nicht die Gefahr, wenn man so etwas macht und sein Business darauf aufbaut, dass der Amerikaner irgendwann mal sagt, ist ja schön und gut, dass ihr meine Daten nutzt die ganze Zeit, aber ich schalte das jetzt ab oder jetzt kommt was Neues. Ich habe da vor einer Woche ungefähr was mitgekriegt, da gibt es Navigationsgerätehersteller, da wurden irgendwelche Parameter geändert bei dem Satellit, die brauchen jetzt alle ein Update, die Geräte. Das ist ja völliger Wahnsinn. Wenn ich sowas verkauft habe millionenfach und die Dinger funktionieren nicht, die kommen alle zurück, das kann ja so einer Firma das Genick brechen. Wenn man jetzt die Hardware auch noch verkauft, ne?
Ja, also das ist natürlich schon ein Problem, wenn man so abhängig ist von einem Anbieter. Allerdings ist es so weit ausgerollt mittlerweile, dass da die Verzerrungen eigentlich minimal sind. Das heißt also, GPS wird weiterhin angeboten, dieses Global Positioning Systems, aber es etablieren sich dazu noch neuere Sachen. Zum Beispiel das GLONASS-System von den Russen hat sich jetzt etabliert. Die Chinesen wollen noch mit Kompass ein neues System aufsetzen, was weltweit verfügbar ist.
Und die Europäer machen Galileo, ne?
Genau, machen Galileo. Allerdings verzögert sich das Ganze noch ein bisschen. Das ist leider ein bisschen schleppend. Ja. Aber wenn das dann alles verfügbar ist, dann hätten wir 4 Positionsdaten, die dann in der Kombination vielleicht auch dazu beitragen, dass wir heute noch genauere, dass wir dann noch genauere Positionsdaten bestimmen können als heute.
Wenn wir jetzt schon den Experten hier haben, vielleicht der eine oder andere, der nutzt so ein Gerät und hat so ein Handy oder ein Navigationsgerät, der weiß gar nicht, wie funktioniert das eigentlich. Kannst du in ein paar unkomplizierten Worten erklären, was eigentlich hinter diesen Geodaten steckt? Also GPS, wie funktioniert das? Wo kommt das Signal her? Wie geht das?
Das Signal, also es gibt jetzt müsste ich lügen, um genau die Anzahl zu treffen, aber bei jedem System gibt es eine gewisse Anzahl von Satelliten im Weltraum, die geostationär sind. Das heißt also, die schweben über der Erde und senden dann ihre Position und ihre Daten entsprechend aus. Und die Idee dahinter ist, dass man an jeder Position auf der Erde mit einem Gerät mindestens 3, wenn nicht sogar mehr Satelliten empfangen kann.
Dann gibt es eine Schnittmenge und über diese Schnittmenge kann man dann auf der Erde
aufgrund
von mathematischen Berechnungen in diesem kleinen Handheld, in diesem kleinen Computer feststellen, wo bin ich eigentlich?
Genau.
Darauf basiert vom Prinzip dann die eigentliche Idee, die ihr umsetzt für euren Kunden.
Richtig. Also wir kriegen praktisch die Koordinate, Ausrichtung, Nord, Süd, West, Ost und die Höhe. Und damit weiß ich, okay, die Person ist dort. Allerdings draußen. Ja. Nicht im Gebäude. Also diese Hürde müssen wir noch nehmen in Zukunft. Die ist noch nicht ganz gelöst,
wie man es im Gebäude macht. Mikrowellen oder so?
Oh, ich weiß nicht, ob sich da jeder dann so glücklich fühlt. Da gibt es dann verschiedene Lösungen, wie man das machen kann. Aber erst einmal ist es interessant zu sagen, okay, ich weiß draußen, wo ich bin. Und dann muss ich natürlich schauen, dass ich irgendwie diese Position mit Leben fülle. Und dieses mit Leben füllen, das ist halt das, was eine App macht, also praktisch ein kleines Computerprogramm, was dann hergeht und sagt, okay, ich habe jetzt die Position und anhand dieser Position kann ich bestimmen, stehe ich jetzt hier in Dortmund mitten auf der Innenstadt oder stehe ich im Stadion oder im Stadion sogar.
Super Idee wäre doch vielleicht, oder sowas umsetzen, Freilichtmuseum Hagen. Ist ja ziemlich weitläufig, ich habe überall verschiedene Häuser stehen und könnte mit meinem Handheld, mit einer von euch programmierten Software vom Prinzip dann, wenn ich vor einem der Objekte stehe, dann eine kurze Info kriegen, was ist eigentlich, was wird da gemacht, was ist das für ein Haus, ne? Also so kann ich mir das vorstellen, ne?
So kann man sich das vorstellen. Ich mache es jetzt sogar noch plakativer. Wir haben nämlich jetzt sozusagen in einem Forschungsprojekt noch eine Schippe draufgelegt und nicht nur jetzt in einem Museum das Ganze gemacht, sondern in Soest selbst. Da wurde auf der einen Seite technisch die ganze Innenstadt neu vermessen. Hochgenau. Also 10 cm genaues Modell haben wir alles dann auf dem kleinen Laptop drauf, auf dem kleinen Handheld drauf. Und diese hochgenaue Vermessung nutzen wir, um genau zu wissen, da und da ist jetzt ein Bordstein, da und da ist ein Zebrastreifen, mit der Positionsbestimmung, um dann sogar blinden Menschen die Möglichkeit zu bieten, mit dem Smartphone durch die Stadt geführt zu werden. Und wenn sie dann vor einem interessanten Objekt, vor einer Sehenswürdigkeit wie Museum, Kirche stehen, dann da rüber dann noch von der Stadt Soest die touristischen Daten bekommen. Das heißt also, geschichtlichen Hintergrund, wann die Kirche erbaut worden ist, welche Konfession sie zugehört oder halt auch vertont das Ganze, dann auch noch beschreibt.
Aber vielleicht auch ganz wichtige Dinge, gerade wo du Blinde ansprichst, die sich vielleicht irgendwo auf dem Spaziergang verlaufen unter Umständen, wäre das eine super Hilfe, wenn das natürlich vielleicht bundesweit funktionieren würde irgendwann mal, dass man eine Info bekommt, wo bin ich eigentlich hier? Ja. Weil gerade als Blinde eigentlich eine super Idee, ne? Habe ich ja echt ein Problem mit diesen Geschichten.
Das ist halt genau der Punkt, deswegen, dass das ein Forschungsprojekt gewesen ist. Die hochgenaue Vermessung ist das eine, das heißt also das Kartenmaterial, die Basis, die muss erstmal so hochgenau verfügbar sein, dass man sagen kann, da ist jetzt auch ein Bordstein und da ist die Straße, weil man sich sonst halt als Blinder nicht sicher sein kann, stehe ich jetzt auf dem Bordstein oder neben dem Bordstein auf der Straße.
Das ist natürlich ganz schön gefährlich. Komplex, ne? Auch eine riesen Rechenleistung erforderlich, denke ich.
Das ist nicht ganz leicht. Und die zweite Krux ist, dass die Genauigkeit der Positionsbestimmung, also das, was ich eben gesagt habe mit dem GPS-Signal aus dem Weltraum sozusagen, aus dem All, das ist noch nicht so genau, dass ich sagen kann, hier stehe ich genau auf dieser Position, sondern das schwankt sehr stark.
Das ist, glaube ich, 5 Meter aus für zivile Nutzung, ne?
Ja, also teilweise sogar bis zu 30, 40 Meter, je nachdem, welche Wetterlage man ist, wie die Gebäude abstrahlen. Sprich, die Position ist nur ungefähr. Navigationsgeräte, die meisten kennen es, nutzen es wahrscheinlich auch im Auto, um dann entsprechend zu fahren. Navigationsgeräte machen sich es einfach, die sagen, auf der Straße kann man fahren. Da ist man ungefähr, und wenn man die Geschwindigkeit 50, 60 Kilometer pro Stunde fährt, dann weiß man, okay, man ist auf der Straße und nicht irgendwie 10 Meter daneben, auch wenn da zum Beispiel noch ein landschaftlicher Weg ist.
Habe ich letztens erst gehabt, fahren Sie geradeaus über den Kreisverkehr. Habe ich gedacht, um Himmels Willen, ich fahre doch im Kreis.
Ja.
Wir hören ein bisschen Musik und gleich geht's weiter. Hören noch was im zweiten Teil, was ihr so macht und wer eure Partner sind und so. Spannendes Thema, denke ich. Können wir noch ein bisschen vertiefen.
Schrebergarten. Schrebergast heute.
Zu Gast heute Jochen Mais von Geo Mobile hier in Dortmund.
Schrebergarten. Schrebergast.
Geo Mobile ist heute Abend zu Gast, Jochen Mais. Jochen, was machst du denn eigentlich bei Geo Mobile? Du bist der Pressesprecher.
Nein. Ich bin verantwortlich für die ganzen Forschungsprojekte, die wir machen. Das heißt also, ich habe den wissenschaftlichen Kontext übernommen und forsche jetzt sozusagen wirklich für praktische Anwendungen, die wir nachher dann auch als Kunden oder weiterverfeinern können, dass nachher dann die Endkunden davon profitieren können. Und wir haben halt aktuell zwei große Forschungsprojekte. Zum einen ist es HaptiMap, da geht es um haptische Devices, weil jeder ist ja in irgendeiner Situation für sich mal gehandicapt. Und dann natürlich auch um die Unterstützung von gehandicapten, also behinderten Personenkreisen, die halt durch ein Smartphone in verschiedenen Situationen, Kontexten begleitet werden. Und jetzt, man stellt sich das nochmal vor, man versucht ein Smartphone zu bedienen, während man Fahrrad fährt.
Okay, das ist natürlich schwer, ne? Vielleicht.
Vielleicht nur eine Hand frei, gar keine Hand frei, also sprich, man ist da gehandicapt. Oder wenn die Sonne entsprechend scheint, dann sieht man fast nichts mehr auf dem Display. Das ist man fast genauso wie ein Blinder, man kann auch nichts mehr sehen.
Also, richtig, ja.
Das sind halt verschiedene Situationen im Alltag, wo man einfach gehandicapt ist, man weiß das gar nicht mehr. Und deswegen haben wir uns ja auch als Leitsatz auf die Fahnen geschrieben, we make the world more accessible. Klingt das alles ein bisschen englisch, aber im Forschungskontext, im internationalen Bereich ist es immer ganz nett. Zielsetzung von uns ist einfach, die ganze Welt, also die ganzen erlebbaren Dinge, die wir haben um uns herum, wie Geoobjekte, wie Museen, wie Sehenswürdigkeiten und so weiter, einfach durch Smartphones jedem zugänglich zu machen, in den verschiedenen Situationen, in die er sich bewegt. Und HaptiMap fokussiert darauf, dass man halt verschiedene Dinge wieder findet. Das heißt also, man kann hingehen und sagen, ich möchte jetzt ganz gerne zum Bahnhof geleitet werden, und man wird dann schon mal wenigstens von der Richtung, von der Entfernung in die Richtung geschickt, dass man weiß, okay, man geht nicht in die verkehrte Richtung. Es gibt nichts Schlimmeres, als in einer fremden Stadt zu sein und zu sagen, ich drehe mich um und laufe in die verkehrte Richtung und nachher muss ich doppelte Strecke zurücklaufen.
Okay, in der Großstadt gehe ich bis zur nächsten U-Bahn-Station, ne? Und dann von da aus geht es immer zum Bahnhof, wenn ich will. Aber in kleineren Städten ist das natürlich schon ein bisschen schwer, verstehe ich. Was ich gesehen habe, ist, es gibt so Apps für Taxifahrer. Das heißt, ich stehe irgendwo auf der grünen Wiese und brauche jetzt ein Taxi, weil ich muss unbedingt nach Hause. Dann kann ich über eine so eine App zum Beispiel mir ein Taxi rufen. Finde ich eine super Sache. Also das ist was aus dem Leben, was man auch wirklich nutzen kann. Ne? Also viele von diesen Apps, die man da runterlädt, die sind ja vielleicht nicht alle wirklich nützbar. Ne?
Ja, also von den Millionen Apps, die in den entsprechenden Marketplaces und Stores liegen, sind viele halt in sehr kleinen Zielgruppen zugeführt worden.
Man versucht also auf diesem Wege, weil man diese Plattform jetzt hat mit diesen Smartphones oder Tablets, einfach Geld zu machen, denke ich. Ne? Also viele, die dann nicht so wie ihr vom Anfang an dabei wart und forscht, sondern die schwimmen einfach mit und verdienen Geld damit, denke ich. Ne?
Genau, also da gibt es halt ganz viele Apps, und mittlerweile ist es auch so eine Trendgeschichte, noch zusätzlich eine App zu haben. So wie es früher halt einen Internetauftritt gab, der heutzutage schon fast Pflicht ist, also fast jedes Unternehmen hat einen Internetauftritt, kommen immer mehr dahin, okay, wir machen das Ganze noch als App. Ist immer die Frage, muss man das haben, muss man das nicht haben, neben dem Internetauftritt, oder ob man nicht einfach die gleichen Systeme nutzen kann. Also da gibt es verschiedene technische Aspekte, die man berücksichtigen kann, aber einfach diese Motivation dahinter, so Apps zu nutzen und das dann voranzutreiben.
Als Firma könnte ich zum Beispiel Gewinnspiele machen oder sowas. Das ist, was mir sofort einfällt. Ne? Jede Firma will natürlich Kundendaten haben. Ne? Über ein Gewinnspiel komme ich da dran, könnte man so eine App zum Beispiel nutzen. Ne? Ihr programmiert die tatsächlich auch hier in Dortmund? Wie viele programmiert man da so am Tag oder im Monat oder so? Ich weiß nicht, wie lange dauert das, sowas herzustellen?
Ja, also man muss jetzt unterscheiden zwischen den kleineren, einfachen Apps. Du sagtest es gerade mit den Gewinnspielen. Da kann man ja ganz schön sagen, diese ganzen Apps, wenn man so durch die Clubs oder durch die Bars, durch die Diskotheken zieht, kriegt man halt mal ein Gewinnspiel mit. Dann muss man vielleicht ein Puzzle lösen auf einem Tablet oder auf dem Smartphone, also auf diesen kleinen Geräten. Das ist immer ganz nett, und dann gibt man nachher noch seinen Namen, seine E-Mail-Adresse preis. Und somit hat natürlich der Beauftragte, also irgendeine Bierwerbung zum Beispiel oder sowas, die haben natürlich dann neue Daten, neue Kundenadressen und geben dann kleine Präsente raus. Diese Apps sind meistens überschaubar und können in 1, 2, 3 Tagen gelöst werden, weil sie halt sehr, sehr klein sind.
Gibt der Kunde dann eigentlich nur die Grundidee vor und ihr löst das Ganze? Oder kommt ihr mit einer Idee und der sagt zum Beispiel nur, ich will Daten sammeln, und das zeig mir mal, was kann ich machen?
Da muss man, glaube ich, jetzt mal die zwei Sachen berücksichtigen. Wenn ich als Kunde was möchte, dann kommt er natürlich zu mir und hat dann entweder schon eine ganz konkrete Vorstellung, was die meisten auch nicht so haben, und dann fallen wir mit dem Kunden zusammen, um das Ganze schön rund zu machen. Weil einfach auch dieses technische Know-how, diese Einsatzmöglichkeiten, die Potenziale von diesen ganzen Geräten noch nicht so klar sind. Mhm. Umgekehrt, wenn wir eine Produktidee haben, dann überlegen wir uns natürlich schon, gehen wir irgendwo hin und machen das dann mit einem sozusagen externen aus unserer Sicht dann, oder machen wir es nicht doch lieber bei uns und versuchen das daraufhin dann entsprechend als eigene App zu launchen. Mhm. Wir haben jetzt unsere erste App sozusagen platziert und versuchen die jetzt voranzutreiben. Sie ist kostenlos und sie wurde jetzt auf der CeBIT vorgestellt und hat da sehr guten Anklang gefunden.
Wie komme ich dran? Was macht die App?
Die App, das ist, der Name ist Joint. Die kann man sich über den App Store oder den Marketplace bei Apple oder Android runterladen. Und der Hintergrund ist, dass man in einer gemeinsamen Community, also im Freundeskreis, sich dann sozusagen freigibt. Das heißt also, man kann dann sehen, wo die anderen sich befinden, mit welcher Geoposition sie sich als letztes Mal, zum letzten Mal in den Zeitpunkt eingeloggt haben. Jetzt kann man natürlich sofort sagen, in Richtung Big Brother's Watching You. Also nach dem Motto...
Das macht ja eigentlich dann jede App, ne? So gerade gesehen, die mit Geodaten arbeiten, die wollen ja nur wissen, wo bewegen sich denn auch meine Kunden, in welchen Kreisen und
genau.
Uhr womöglich auch noch, ne?
Und das ist immer eine Sache, wo man dann halt A, Vertrauensfrage stellen muss, B, Nutzenhäufigkeit und C, eigenes Nutzenpotenzial abwägen muss. Und bei Joint ist es so, man kann es explizit abstellen. Man kann dann sagen, nee, ich will es nicht freigeben. Mhm. Die letzte Position, dann ist man halt 2, 3, 4, 5 Tage nicht sichtbar, weil
ist
man
denn,
halt...
Ist denn Joint der richtige Name? Weil ich verbinde was anderes mit einem Joint.
Also,
vielleicht zieht man Leute an, die man nicht haben will.
Na, wir hatten da mal einen anderen Namen, Friendfinder, für. Allerdings konnten wir den nicht so richtig platzieren. Und deswegen halt Joint... Ich verbinde mich und da kann ich dann halt wirklich meine Freunde finden. Ich kann Orte teilen, zu sagen, wir treffen uns an dem und der Bier-Location. Und praktisch wurde das praktisch im Umfeld vom Juicy Beats im Westfalenpark. Das ist ja ein schönes, großes Gelände mit,
da kann man das testen, ne?
20, 30 Bühnen. Da haben wir es dann entwickelt. Da haben wir es dann auch zum ersten Mal getestet mit einer Gruppe. Und das Schöne ist, die Gruppe waren auch teilweise mit Blinden dabei, die dabei gewesen sind, und wir haben da wirklich alles zusammengebracht, was wir an verschiedenen Know-how-Technologien haben, und man kann seine Lokalität sagen, hier treffen wir uns gleich wieder, man sieht seine Freunde, die wissen, man weiß, okay, der ist jetzt vor der Bühne für Dance, der ist vor der Bühne für Metal, ich weiß es nicht, welche musikalischen Gegebenheiten da beim Juicy Beats alle angeboten werden. Mhm. Auf jeden Fall, man kann sie finden, ohne dass man halt lästig irgendwie hin und her telefonieren muss, dass man gucken muss, wo ist der jetzt, weil...
Schöne Sache eigentlich.
Es ist ja schwierig in so einem Festival, wenn es so laut ist, das Telefon zu hören, klar, und dann noch zu telefonieren.
Ja. Die meisten nutzen es ja mittlerweile, wenn es dunkel wird, als Feuerzeug.
Ja.
Weil es leuchtet ja so schön hell und da gibt es auch so Feuerzeug-Apps. Da kann man sein Feuerzeug anzünden. Ne? Ganz toll so zum Schütteln und so, dann geht das direkt auf der Zip. Der Zippo auf dem Handy-Display, ne? Das sieht ganz toll aus, ganz lustige Sache. Da gibt es ja verschiedene Plattformen bei euch, die ihr da bedienen müsst. Habt ihr dafür jeden einen Spezialisten?
Wir haben für jeden einen Spezialisten, der sich sowohl mit der iOS, müsste ich ja eigentlich sagen, Plattform auskennt, mit Android und natürlich mit dem Windows-System. Allerdings ist es so, dass wir auch verschiedene Spezialisten haben. Also wir müssen natürlich aufgrund der Größe sehr flexibel sein und dann kann jeder von uns alles ein bisschen bedienen, aber so sein Steckenpferd hat jeder schon rausgesucht, wie das halt dann immer so ist bei der Programmierung.
Ist ja auch nicht einfach, denke ich, also so, das entwickelt sich ja auch. Ne? Irgendein, ich weiß nicht, Google macht das, ne? Android.
Genau.
Ja, und die setzen sich hin irgendwo in USA oder so und programmieren was Neues und ihr müsst sofort reagieren. Und unter Umständen auch tatsächlich das Ding dann auch gleich bedienen können, wenn die irgendwelche grundlegenden Dinge ändern. Das ist wahrscheinlich auch in viel Entwicklungsarbeit dann. Und man muss schnell sein, damit man immer am Markt natürlich auch dann einer der Führenden ist, denke
ich. Genau. Also wir müssen halt schon schauen, dass wir durch Eigenmotivation schauen, dass wir da am Ball bleiben. Denn die Systeme stehen jetzt, die drei großen, sage ich mal. Es gibt noch ein paar kleinere, die stehen. Allerdings folgen natürlich immer Weiterentwicklungen. Wenn jetzt was komplett Neues auf den Markt kommen sollte, wo wir noch gar nicht vorbereitet sind, dann ist natürlich schwierig, darauf zu reagieren, wie das damals mit dem iOS von Apple gewesen ist, mit dem ersten iPhone. Da war es schwierig, erstmal reinzukommen, Fuß zu fassen. Da war der Markt auch noch klein. Heutzutage ist ein sehr breiter Markt, viele programmieren dafür. Das heißt also, da muss man schon schauen, in welchem Umfeld man sich dann wirklich spezialisieren möchte.
Mhm. Aber gerade Windows zum Beispiel ist ein geschlossenes System. Müsst ihr euch da einkaufen, um diesen Quellcode zu kriegen, dass ihr das auch programmieren könnt anschließend?
Ja, also man programmiert ja nicht den Quellcode, sondern man programmiert selber gegen eine Schnittstelle, um dann das System zu bedienen. Also vom Prinzip her kann man sich das so vorstellen, dass man, wie bei Lego, die Bausteine sind klar und man kann sie nutzen, man kann damit flexibel spielen und was Neues bauen, aber das, was man baut, macht man selber, sprich, da hat man auch die eigene Hoheit drüber und kann das bestimmen. Aber Windows, sprich im Fall Microsoft oder Apple oder Google, geben dann vor, wie die einzelnen Teile auszusehen haben, wie sie zusammenstecken.
Mhm. Also wie ihr backt zum Beispiel, 5 Leute kriegen ein Rezept für einen Kuchen, jeder kriegt die gleichen Zutaten und mal gucken, wer den besten Kuchen backt.
So kann man es auch machen.
Genau. Jetzt muss ich mal einmal husten. Entschuldigung. Ja. Ihr sucht wahrscheinlich immer noch händeringend neue Leute, weil ihr ein wachsendes Unternehmen seid. Gerade hier im Dunstkreis der Universität ist der ein oder andere vielleicht, der gerade zuhört und sagt, ich mache das schon so lange zu Hause, jetzt habe ich endlich mal jemanden gefunden und der ist direkt um die Tür. Kann man sich bei euch bewerben?
Jederzeit. Also vor allen Dingen suchen wir Entwickler, die uns dabei unterstützen, dann neue Ideen und neue Projekte umzusetzen. Ob das jetzt mit der Fokussierung iOS, Android oder Windows ist, also vollkommen egal an der Stelle. Auf jeden Fall, wir sind ja darauf sehr bedacht, neue Entwickler einzustellen. Also da brauchen wir noch Potenzial und freuen uns auch, wenn jetzt ein interessierter Zuhörer dabei ist, der kann sich gerne bewerben. Ruhig direkt die Bewerbung an mich schicken, Jochen Mais, GeoMobile, Emil Fiegestraße oder im Netz gucken unter www.geomobile.de.
Perfekt.
Und da findet ihr auch die näheren Informationen und Ansprechpartner über
uns. Einfach vorbeikommen vielleicht, es ist ja um die Ecke.
Genau.
Vielleicht der da in seinem Kämmerchen sitzt und irgendwas programmiert die ganze Zeit. Ja. Und sich jetzt mal den Mut fasst und das gehört hat und sagt, ja komm ich mal vorbei, guck ich mir mal an. Super, genau. Jochen. War ein spannendes Thema, denke ich. Und ihr werdet in den nächsten Jahren sicherlich auch immerhin weiterarbeiten an diesen Sachen und das weiterentwickeln. Und wir werden sicherlich noch von euch hören.
Das hoffe ich und das denke ich auch. Hm. Da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial und wir freuen uns, dass wir uns dann diesem auch widmen können.
Schön, dass du da warst.
Schön. Ich danke mich, bedanke mich und wünsche allen noch einen schönen Abend.
Schrebergarten. Schrebergast. Radio zum Mitnehmen. Den Eldoradio-Podcast findest du im Netz unter eldoradio.de.